Wir hören nun gewissermaßen die Fortsetzung von Apostelgeschichte 2 im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 1 bis 11. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung oder Übersetzung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wir danken dir, Herr, für dieses Wort und wir bitten dich, dass du es uns nun aufschließt durch deinen Heiligen Geist, dass es Wirklichkeit wird in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Amen. Das Pfingstereignis, was wir gehört haben in Apostelgeschichte 2, ist der Beginn der Gemeinde Jesu. Der Heilige Geist wurde vom Himmel auf die Apostel Jesu ausgegossen. Und er wohnt fortan bleibend in allen Gläubigen, die durch Buße, Bekehrung und Wiedergeburt das Eigentum Jesu sind. Deshalb geht es jetzt bei dem Pfingstfest, das wir heute feiern, nicht mehr darum, dass wir den Heiligen Geist erneut vom Himmel auf uns herabbeschwören müssten. Er ist gekommen, ein für alle Mal, und er lebt in denen, die ein Eigentum Jesu sind. Daher wollen wir heute über das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Gegenwart anhand der Schrift nachdenken. Beim Pfingstereignis verlieh der Heilige Geist den Aposteln übernatürliche Fähigkeiten von Gott. Die erste war dieses Sprachenwunder in Jerusalem. Sie redeten plötzlich alle in Fremdsprachen, die sie vorher nicht gelernt hatten. Es waren verständliche menschliche Sprachen und in diesen Sprachen haben sie die großen Taten Gottes gepriesen. Und viele fromme Juden aus dem Exil, das heißt, die außerhalb Israels wohnten, waren zum Pilgerfest Schavuot gekommen, das 50 Tage nach dem Passa stattfand. Da sind sie nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten. Und die haben diese Sprachen verstanden, weil sie diese Sprachen kannten von ihrer Herkunft, waren ihre Muttersprachen. Dieses Sprachenwunder war ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes in Menschen. Es war ein göttliches Zeichen damals für die Juden. Die sollten sehen, dass jetzt der Heilige Geist gekommen war auf einfache Menschen, die keine auserwählten Priester, Propheten oder Könige waren, wie im Alten Testament. Und dann folgten in der Apostelgeschichte noch weitere Wunder und Zeichen nach. Die machtvolle Predigt des Petrus, die viele Bekehrungen bewirkte, dann die Heilung eines Gelähmten, der furchtlose Auftritt der Apostel vor dem Hohen Rat und schließlich auch Heilungen von Kranken und Besessenen in einer großen Zahl. Wenn wir jetzt dieses Wirken des Heiligen Geistes in der Apostelzeit mit der heutigen Zeit vergleichen, dann können wir uns vielleicht fragen, ja, wo ist jetzt die Kraft des Heiligen Geistes? Ist ja nicht mehr so in diesem Maß. Und manche denken jetzt, ja, vielleicht hat der Heilige Geist aufgehört, so machtvoll unter uns zu wirken. Andere wiederum meinen, ja, der Heilige Geist muss immer noch so wie in der Apostelzeit unter uns wirken. Wir müssen nur das Richtige tun oder glauben. Aber aus Apostelgeschichte 2 können wir diese Frage nicht beantworten, denn es beschreibt die Geschichte der Gemeinde, nicht den Zustand der Gemeinde Jesu zu allen Zeiten. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie der Heilige Geist heute in der Gemeinde Jesu wirkt, dann schauen wir in die apostolischen Briefe im Neuen Testament. Hier ist jetzt von den Gaben des Heiligen Geistes die Rede. Und dieses Thema, das oft wenig beachtet wird, wollen wir uns nun genauer anschauen. Der wichtigste Abschnitt über die Wirkung des Geistes sind drei Kapitel im ersten Korintherbrief, die Kapitel 12 bis 14. Es sind drei Kapitel, die die geistlichen Gaben und ihre Ausübung umfassend darstellen. Sie beschreiben, wie der Heilige Geist zu allen Zeiten durch seine Gaben in der Gemeinde wirkt. Die Schrift sagt nirgends, dass die Gaben des Heiligen Geistes mit dem Ende der Apostelzeit einfach aufgehört haben. Denn ohne das göttliche Wirken des Heiligen Geistes wäre Gemeinde überhaupt nicht möglich. Jedes dieser drei Kapitel hat einen eigenen Charakter. Die entsprechen den drei Bezeichnungen des Heiligen Geistes in 2. Timotheus 1, Vers 7. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Selbstbeherrschung. Und das haben wir in Kapitel 12, die Kraft des Geistes. Da geht es um die Vielfalt der Wirkungen des Heiligen Geistes. Kapitel 13 geht um die Liebe des Geistes. Sie ist Gottes Wesen. Sie ist der Weg zur Ausübung der Gaben. Und Kapitel 14, wie setzen wir die Gaben sinnvoll ein? Also im Blick auf den anderen, um ihm zu dienen, ihn weiterzuführen. Nämlich besonnen, erwachsen im Verstand. Also das ist Besonnenheit im gesunden Sinn. Vers 1. Über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Und hier steht im griechischen Grundtext nur die Geistlichen oder den Geist betreffenden Dinge. Da müssen wir ein Substantiv ergänzen. Und viele Übersetzungen schreiben hier über die Gaben des Geistes. Die Schlachter 2000 übersetzt meines Erachtens besser mit Wirkungen. Das ist wichtig, denn in Kapitel 12 geht es eigentlich nicht um Gaben, die der Heilige Geist gibt, sondern wie der Heilige Geist durch die bereits gegebenen Gaben wirkt. Denn der Heilige Geist selbst ist ja schon das Gnadengeschenk Gottes an uns. Und mit ihm sind uns auch seine Gaben geschenkt. Und das ist ein Thema, da müssen wir als Gläubige unbedingt Klarheit haben. Das ist sehr wichtig in der heutigen Zeit, weil da leider auch vieles in Unordnung ist. Zunächst eine Vorbemerkung des Apostels Paulus zu dem Thema, die sehr wichtig ist, Vers 2 und 3. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Also wir haben schon gesehen, der Heilige Geist bringt göttliche, übernatürliche Wirkungen hervor. Wie wir das schon gesehen haben in der Bibel, auch in Apostelgeschichte 2. Im Heidentum gibt es ebenfalls übernatürliche Wirkungen. Da sind auch Geisteskräfte am Werk. Das ist nicht nur alles Hokuspokus. Die geistlichen Wirkungen des Heiligen Geistes sind aber ganz anderer Art als im Heidentum. Denn dort wirken böse Geister. Und die können ebenfalls geistige Kraftwirkungen hervorbringen. Jetzt bekommen wir hier eine Unterscheidung. Das entscheidende Merkmal zur Unterscheidung der Geisteswirkung ist das Prinzip der Passivität. Im Heidentum muss der Mensch sich passiv machen. Das heißt, er muss seinen Geist völlig entleeren. Also sein Denken ganz leer machen, abschalten sozusagen. Und dann übernimmt ein anderer Geist die Kontrolle über den Menschen. Der Mensch wird einer fremden Macht völlig ausgeliefert. Ja, das sieht man an vielen Stellen, zum Beispiel im Yoga. Das ist eine Meditationstechnik aus dem Hinduismus. Der Mensch macht sich innerlich passiv mit ganz langsamen Übungen und dann kann ein anderer Geist da die Kontrolle übernehmen. Zuletzt bekommt man geistige Visionen. Das Erzeugen einer geistigen Passivität geht auch anders. auch mit Drogen, zum Beispiel in Stammesreligionen hat man das. Da gerät der Schamane in einen Zustand der Passivität und dann übernimmt der andere Geist. Es geht auch mit Musik, also mit harten, monotonen Rhythmen, ja, wie bei afrikanischen Stämmen. Der Schamane wird den Trommeln ausgesetzt, wird passiv und dann wird er von den geistigen Mächten regelrecht mitgerissen. Na, so ist es im Heidentum, so in der Esoterik, im Okkultismus ist überall das gleiche Prinzip. Und das hatten auch die Korinther erlebt, dass auch heidnische Religion durchaus ihre Wirkungen hat. Aber beim Heiligen Geist ist es grundlegend anders. Nach 2. Thessalonicher 1, Vers 7 ist der Heilige Geist ein Geist der Selbstbeherrschung. Er setzt gerade nicht die Passivität des Menschen voraus, um ihn zu steuern und zu kontrollieren, sondern im Gegenteil, er hilft ihm, sich selber besser zu beherrschen. Der Mensch ist nie passiv, wenn der Heilige Geist wirkt, sondern sein eigener Geist, der bleibt immer aktiv. Der Heilige Geist arbeitet aktiv mit dem Geist des Menschen zusammen. Daher können wir auch sagen, dass der Verlust der Selbstkontrolle niemals vom Heiligen Geist bewirkt wird. Ein weiteres Kriterium, die Geister zu unterscheiden, ist ihre Botschaft. Wenn einer im Heiligen Geist redet, im Geist Gottes, also in der Kraft Gottes redet, wird er niemals die Person Jesu erniedrigen oder schlecht über Jesus reden. Er gibt immer Jesus die Ehre. Er will den Sohn Gottes verherrlichen. Daher auch überall, wo der Herr Jesus nicht im Zentrum steht, wo er nicht verherrlicht wird, da ist ein anderer Geist am Werk. Der Heilige Geist wird auch niemals sich selber verherrlichen, sondern immer den Sohn Gottes. Des Weiteren kann niemand Jesus seinen Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Das heißt, mit diesem Bekenntnis sagt man, Jesus ist die Autorität in meinem Leben. Es geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Denn sonst werde ich mich nie vor Jesus beugen und ihm gehorchen. Es geht nicht um ein formales Lippenbekenntnis, Herr, Herr, so wie in Matthäus 7, sondern darum, dass wir ihm im Leben praktisch gehorchen und seinen Willen tun. Alles Wirken des Heiligen Geistes geschieht damit nur unter der Autorität des Herrn Jesus Christus. Vers 4, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist, auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jetzt geht es um die Vielfalt der Gaben, der Dienste und der Wirkungen des Heiligen Geistes. Also drei verschiedene Begriffe. Die meinen nicht dasselbe, aber die hängen zusammen. Zuerst die Gabe, griechisch das Charisma. Eine Gabe ist ein Gnadengeschenk, ein unverdientes Geschenk. Ja, Charis ist die Gnade. Das Wort wird im Neuen Testament in unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht, nicht nur mit den Gaben. Also es geht nicht nur um übernatürliche Begabung, das ist zu eng gesehen. Zum Beispiel Römer 6, 26, die Gabe Gottes ist das ewige Leben, da steht Charisma. Und in 1. Korinther 7 wird die Befähigung zur Ehelosigkeit auch als Charisma bezeichnet, als Gnadengabe. Hier geht es bei den Gaben um spezielle, übernatürliche Begabungen, die Gott den Erlösten schenkt. Es sind unverdiente Gnadengeschenke, die er zu dem Zweck gibt, ihm zu dienen. Die Gaben des Heiligen Geistes müssen wir daher unterscheiden von unseren natürlichen, menschlichen Begabungen. Ja, die haben alle Menschen, auch solche, die nicht wiedergeboren sind. Und das Zweite ist der Dienst. Also zum Beispiel zwei Evangelisten, die haben die gleiche Gabe, können mit Menschen über Jesus reden, aber sie tun nicht den gleichen Dienst. Der eine hält öffentliche Vorträge und der andere führt lieber gerne persönliche Gespräche. Ja, wir, Vielfalt, die Gott wirkt. Diese Vielfalt der Dienste ist noch größer als die Vielfalt der Gaben. Und das Dritte, die Wirkungen. Auch hier gibt es eine große Vielfalt. Also zwei Evangelisten wieder, die sprechen mit Menschen an demselben Ort. Aber die tun es sehr unterschiedlich, auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise, jeder auf seine persönliche Art. Das sind die verschiedenen Wirkungen. Ja, und die Fülle der Wirkungen kommt auch von Gott. So wirkt Gott alles in allem auf eine übernatürliche, göttliche Weise. Und Gott will durch jedes Kind Gottes, jeden Wiedergeborenen, durch den Heiligen Geist übernatürlich wirken. Das steht in diesem Text. Und deshalb dürfen wir auch Gläubige nicht einteilen in aktive und passive oder den Klerus, also die gebildeten Theologen und die Laien, Pastoren und Gemeindeglieder. Das entspricht nicht dem Neuen Testament. Gott will durch alle seine Kinder wirken. Das ist das allgemeine Priestertum der Gläubigen. Das haben die Reformatoren wieder entdeckt. Alle Erlösten sind Priester, die Gott dienen. Zum Nutzen für andere Menschen. Auch du bist ein Priester Gottes. Ist dir das bewusst? Vers 7. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Jedem schenkt Gott das Wirken des Heiligen Geistes, nicht nur einigen. Und jetzt sag nicht, ach, ich kann doch nichts und ich habe doch keine Gabe empfangen. Nein, es gibt nicht nur ein paar Geistbegabte und die machen alles und der Rest konsumiert, sondern jeder Erlöste ist zum Dienst für Gott berufen. Der Heilige Geist will durch ihn wirken, auf seine Weise. Gott verleiht die Offenbarung des Geistes, also die sichtbare Erscheinung, das Sichtbarwerden des Heiligen Geistes. Das heißt, dass, wie der Heilige Geist sich mitteilt durch sein Wirken, das ist spürbar, das ist erlebbar. Der Heilige Geist teilt sich durch seine Wirkungen mit. Und er teilt sich so mit, dass es immer nützlich ist, dass es dem anderen dient. Das Wirken des Heiligen Geistes dient nie dazu, um Menschen zu verherrlichen. Dass sie als besonders geistlich oder geistbegabt oder fromm dargestellt werden, sondern es geht immer darum, dass der Heilige Geist mit seinen Gaben den anderen dient. Die Gaben des Geistes sind daher niemals ein Selbstzweck. Auch nicht, um die persönliche Frömmigkeit zu bestätigen, etwa, dass man auch den Heiligen Geist hat. Die folgenden Abschnitte machen das nochmal ganz deutlich, dass der Heilige Geist seine Gaben nur zum Dienst an der Gemeinde Jesu gibt. Jetzt kommt die Liste mit den neuen Gnadengaben des Heiligen Geistes. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Wir haben im Neuen Testament noch drei weitere Listen mit den Gnadengaben, also 1. Korinther 12, 28, also am Ende nochmal Römer 12, 6 und Epheser 4, 11. Keine dieser Listen ist vollständig, die überschneiden sich und die ergänzen sich. Das heißt, da wird nochmal die Verschiedenheit betont, die Verschiedenheit der Gaben und der Wirkung. Also der Heilige Geist gibt nicht alle Gnadengaben einem einzigen Gläubigen, ja, zum Beispiel dem Pastor. Der muss dann alles Wirken des Heiligen Geistes auf sich vereinigen. Der Heilige Geist gibt auch nicht eine bestimmte Gabe an alle Gläubigen, damit jeder sieht, dass der andere auch den Heiligen Geist hat. Sondern es heißt immer einem anderen, einem anderen, einem anderen. Es ist eine göttliche Vielfalt, die sich durch die Fülle der Gnadengaben auf verschiedene Art kundtut. Durch diese Gnadengaben, die hier erwähnt werden, wird das Wirken des Heiligen Geistes charakterisiert. Schauen wir uns die Gnadengaben mal im Einzelnen an. Das Wort der Weisheit, das ist die Befähigung, mit einer göttlichen Klarheit zu reden. Es spielt keine Rolle, in welcher Situation das passiert. Man kann schwierige Probleme lösen oder Konflikte lösen. Man kann den Glauben verteidigen. Man kann praktischen Rat geben. Ja, zum Beispiel der Stephanus, der redete so gewaltig, dass seine Gegner ihm nicht widersprechen konnten. Wort der Weisheit. Das Wort der Erkenntnis, das ist die Fähigkeit, Information oder Wissen weiterzugeben, was direkt von Gott stammt. Jetzt muss man unterscheiden, das lehrmäßig offenbarende Wort der Erkenntnis, das hatten wir bei den Aposteln und Propheten des Neuen Testamentes, das gibt es in dieser Form nicht mehr. Warum? Denn mit der Bibel ist das Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament vollständig abgeschlossen. Gott gibt heute über die Schrift hinaus keine lehrmäßigen Offenbarungen mehr. Aber Gott kann Menschen in bestimmten Situationen verborgenes Wissen mitteilen, das sie unmöglich selber haben können. Ja, zum Beispiel kann das in der Seelsorge geschehen, um etwas Verborgenes aufzudecken, wo man mit menschlichem Wissen, menschlicher Erfahrung nicht weiterkommt. Und dann gibt es eine Gabe des Glaubens. Das ist jetzt nicht der rettende Glaube. Den hat jedes Kind Gottes. Sondern das ist Glaube in einem besonderen Maß. Dass man Gott in besonderer Hinsicht vertrauen kann. Zum Beispiel fällt mir da ein, der Waisenvater Georg Müller, der Gottes Weise Fürsorge in einer besonderen Weise vertraute. Jetzt kommen wir zu den Gaben der Heilungen. Wichtig, Gaben der Heilungen, das steht im Plural hier. Also es ist nicht eine Gabe, sondern hier wieder eine Vielfalt. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann geschieht Heilung von Menschen auf eine sehr unterschiedliche Weise. Also es gibt hier nicht eine Methode, die man anwenden muss und dann werden Menschen gesund. Ja, uns bewegt natürlich die Frage, wie werden Menschen auch heute körperlich oder auch seelisch geheilt auf eine übernatürliche Weise? Möchte ich aufs Neue Testament verweisen, da haben wir sogar eine konkrete Anweisung, wie wir mit Kranken umgehen sollen. Das ist dieses Gebet der Ältesten und Salbung mit Öl in Jakobus 5. Dabei soll der Kranke auch seine Sünden bekennen und Vergebung bekommen. Das wird oft gerne vergessen. Und da wird eigentlich ganz deutlich, dass Heilung eigentlich ganzheitlich zu sehen ist. Der Mensch soll ja nicht nur Erleichterung erfahren von seinen körperlichen Leiden, sondern mit seinem ganzen Leben, mit seiner persönlichen Schuld, mit Gott in Ordnung kommen. Und wenn Letzteres geschieht, dann glaube ich, dass Gott nicht selten auch mit einer körperlichen Wiederherstellung antwortet. Es hat in der Vergangenheit gegeben und gibt es vielleicht immer noch christliche Gästehäuser, wo auf diese Weise biblische Seelsorge betrieben wird und wo Menschen heil werden an Leib und Seele. Jetzt kommt die Gabe der Wirkung von Wunderkräften. Das ist natürlich eine Gabe, die viele am meisten fasziniert, die man sich vielleicht besonders wünscht. Ja, alle Probleme durch Wunder lösen, aus der Welt schaffen. Das wäre doch schön. Diese Gabe trat im Neuen Testament hauptsächlich bei den Aposteln auf. Ja, auch ein paar andere werden erwähnt, ausnahmsweise. Diese apostolischen Wunder dienten damals als göttliche Zeichen hauptsächlich für Israel. Um ihnen von Gott her zu beweisen, dass sie im Namen des Messias, Jesus, reden. Ja, zum Beispiel der Philippus, nicht der Apostel, der tat Wunder in Samaria. Und er bewirkte damit, dass die Menschen dort das Evangelium bereitwillig hörten. Ja, wie steht es damit heute? Also Gott tut heute sicher auch noch Wunder. Vielleicht kann auch mancher von euch davon berichten, von solchen persönlichen Erfahrungen. Aber was ist mit der Gabe der Wunderkräfte? Der ursprüngliche Zweck der apostolischen Wunder ist ja im Grunde erfüllt. Die Offenbarung des Wortes Gottes ist abgeschlossen mit dem Neuen Testament. Nämlich auf Grundlage der Apostel und Propheten, Epheser 2, Vers 20. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Gehen wir mal weiter. Die Weissagung oder die Prophetie ist dasselbe Wort im Griechischen. Das bedeutet, dass ein Mensch direkte Eingebung oder Offenbarung von Gott erhielt und die direkt weitergab. Also mit anderen Worten, der Prophet ist ein Sprachrohr Gottes. Ja, wir lesen auch von Propheten im Neuen Testament, die einen sagten die Zukunft voraus, andere gaben Gedanken Gottes weiter. Die Propheten im Neuen Testament haben mit ihrer Prophetie, also die inspirierten Schreiber des Neuen Testaments, das waren auch die Propheten, die legten mit ihrer Prophetie das Fundament ihrer Lehre über Jesus und die Gemeinde. Und dieses Fundament haben wir heute mit dem Neuen Testament als dem Wort Gottes. Somit ist dieser spezielle Dienst des Propheten in dieser Form heute nicht mehr notwendig. Aber Prophetie hat viele Facetten. Es gibt noch Prophetie in einem weiteren Sinne. Immer wenn sich jemand als ein Sprachrohr Gottes betätigt, also im Namen Gottes redet. Das haben wir zum Beispiel beim Predigen. In diesem Sinn haben wir jeden Sonntag ein prophetisches Wort an die Gemeinde, hoffentlich. Prophetie ist aber auch, wenn jemand nach dem Gottesdienst beim Kaffee einem anderen ein Wort mitteilt von Gott, was ihn anspricht, was ihn tröstet, was ihm weiterhilft. Vielleicht ist sich der Sprecher dessen gar nicht so bewusst. Ja? Und das ist dieser allgemeine Sinn von prophetischem Reden. Und das meint der Paulus mit dem Weissagen in 1. Korinther 14. Wo er sagt, ich wünsche, dass ihr das allem tut. Die nächste Gabe, Unterscheidung von Geistern. Und da geht es jetzt nicht um Dämonenaustreibung oder sowas, sondern um die Fähigkeit zu unterscheiden, ob jetzt eine Rede von Gott stammt oder nicht. Oder von dem Geist der Welt, dem Geist Satans. Ist manchmal gar nicht so einfach. Denn Petrus war in der Lage, dem fromm redenden Zauberer Simon, Apostelgeschichte 8, den bloßzustellen. Er hat sehr fromm geredet. Und Petrus sagt ihm, du bist von Bitterkeit vergiftet und in den Fängen der Bosheit. Und diese ganze Auseinandersetzung mit Meinung, mit Irrlehren und dem Zeitgeist, das gehört auch da rein. Unterscheidung der Geister. Das ist auch der Bereich der Verteidigung des Glaubens. In der Theologie nennt man das die Apologetik. Und jetzt kommen zuletzt noch die verschiedenen Arten von Sprachen und deren Auslegung, oder man müsste eigentlich besser sagen Übersetzung. Geht nicht um Erklären, es geht um Übersetzen. Das griechische Wort hier, Glossa, das bedeutet Sprache oder auch Fremdsprache oder auch die Zunge, das Sprechorgan. Und nach Apostelgeschichte 2 ist das die Fähigkeit, eine Fremdsprache zu sprechen, die man nicht gelernt hat. So war das mit seinem Pfingstereignis. Also es geht hier nicht um eine besondere Zungensprache, sondern es geht um verschiedene Arten von Sprachen, also eine Fülle von Sprachen, tatsächlich existierende menschliche Sprachen. Gott hat diese Sprachen in der Apostelgeschichte als ein Zeichen benutzt für die ungläubigen Juden. Und jetzt müssen wir verstehen, wie die Juden da denken. Heidnische Sprachen galten den Juden als unrein. Man betet Gott nur in der heiligen Sprache, in Hebräisch an. Ja, und jetzt auf einmal große Taten Gottes werden gepriesen in heidnischen Sprachen. Was für eine Provokation. Ja, wie geht das? Ja, es kann nur der Heilige Geist. Deshalb Zeichen. Denn das Gesprochene war demjenigen, der diese Sprache kannte, der sie verstand, verständlich. Das waren Botschaften von Gott, die an ihn gerichtet waren, die ihm dienen sollten. Die übrigen, die diese Sprachen nicht verstanden, denen musste das Gesprochene übersetzt werden. Und daher wurde auch diese Gabe des Übersetzens benötigt. Das ist gar nicht so einfach, ja, eine geistliche Rede gut zu übersetzen. Inwieweit und in welcher Weise diese Gabe heute noch eine Rolle spielt, das ist umstritten, kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht näher darauf eingehen. Da müssen wir die nächsten beiden Kapitel noch genauer anschauen. Aber es ist jetzt nur wichtig, dass wir das Wesen verstehen dieser Sprachen. Eine andere Bedeutung dieser Sprachen finde ich im Neuen Testament jedenfalls nicht. Zusammenfassend stellt Paulus nun fest, Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also hier ist die Verbform wichtig, von wirkt und zuteilt. Das ist im Griechischen der Durativ, also das heißt immer wieder, fortwährend. Also der Heilige Geist wirkt ständig, fortwährend, immer wieder austeilen. Also das heißt, nicht jetzt wird einer Person einmal eine Gabe vermittelt und dann tut die was damit, sondern der Heilige Geist wirkt ständig in allen Gläubigen durch die existierenden Gaben. In der Gemeinde, die wurden in der Gemeinde mit dem Heiligen Geist in Gänze ausgeteilt. Also nicht nur bei einigen, wenigen, sondern bei jedem. Deshalb Vers 1, Wirkungen. Ja, und das ist das Gegenteil von einem menschenbezogenen oder gabenzentrierten Verständnis. Ja, es ist ganz entscheidend. Der Heilige Geist ist selber Gott. Er ist eine Person. Er besitzt einen Willen, ein Gefühl sogar, eine Handlungsfähigkeit. Er kann betrübt sein. Er hat die Liebe des Geistes. Er ist ein Geist der Liebe. Er wirkt und teilt aus, also er ist handlungsfähig. Man kann ihn belügen. Ja, Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte haben den Heiligen Geist und damit Gott belogen. Und weil der Heilige Geist Gott ist, ist er auch souverän. Er wirkt und teilt zu, wie er will. Nicht wie wir wollen, wie wir uns das wünschen. Und das ist vielleicht die Antwort auf die Frage, warum manche Geisteswirkungen heute nicht mehr so wie zur Zeit der Apostel stattfinden. Der Heilige Geist wirkt immer noch übernatürlich, das ist keine Frage. Aber nicht unbedingt so, wie wir das erwarten oder wünschen. Ja, vielleicht denken wir oft, ja, wenn die Menschen doch massenhaft geheilt würden, ja, dann müssten sie doch von der Existenz Gottes überzeugt sein, an Christus glauben. Wirklich? Offensichtlich ist der Heilige Geist anderer Meinung. Ich glaube, die Menschen würden sich nur ihre Heilung in der Gemeinde abholen, genauso wie beim Schamanen und beim Geistheiler, sich ihrer Gesundheit erfreuen und dann fröhlich in ihrer Gottlosigkeit weiterleben. Wem wäre damit geholfen? Haben sich denn zur Zeit Jesu und der Apostel alle Geheilten bekehrt? Wir können den Heiligen Geist nicht manipulieren oder ihm irgendwelche Wirkungen abbringen. Nein, der Heilige Geist wirkt, wie er will. Er ist Gott. Aber jetzt zu der Frage, wie bekomme ich denn jetzt Geistesgaben? Ja, was muss ich denn tun, damit der Heilige Geist durch mich wirkt? Manche machen dann einen Gabentest, um herauszufinden, was sie schon alles besitzen an Gaben. Aber ich denke, so ein Gabentest kann nur menschliche Begabungen ermitteln. Denn die Gaben des Heiligen Geistes sind ja per Definition keine menschlichen Gaben, sondern übernatürliche, göttliche Gaben. Sicher haben alle Menschen Begabungen und Fähigkeiten von Gott empfangen. Auch nicht wiedergeborene Menschen können beachtliche Fähigkeiten haben. Aber diese menschlichen Gaben, die sind für den Dienst Gottes nicht ausreichend. Wir brauchen Gottes Geist. Wir brauchen seine göttlichen Fähigkeiten, seine göttliche Kraft. Mit unserer menschlichen Kraft richten wir für Gott nichts aus. Es betrifft auch ganz normale Tätigkeiten, in Anführungszeichen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Klavierspieler hätten hier, der sonst in Bar spielt oder eine Band und die nun unsere geistlichen Lieder begleiten, wären wir damit glücklich? Wahrscheinlich nicht so sehr. Was ist der Unterschied? Antwort finden wir im Alten Testament beim Bau der Stiftshütte in 2. Mose 35. Da hat Gott einen Kunsthandwerker namens Bezalel mit seinem Geist begabt, damit er den Bau der Stiftshütte ausführen konnte. Der Bezalel, der war ein Fachmann auf seinem Gebiet. Der war ein Künstler. Der hatte zweifellos natürliche Begabungen und beachtliche Fähigkeiten, die er gelernt hatte. Der hätte sicherlich eine wunderschöne Stiftshütte gebaut. Aber die menschlichen Gaben reichten nicht für Gott, um Gottes Wohnung zu bauen. Er benötigte darüber hinaus übernatürliche göttliche Fähigkeiten, damit das Werk Gottes so ausgeführt wird, dass es für Gott angemessen richtig war. Sollte es in der Gemeinde Jesu anders sein, die auch der Tempel Gottes ist? Der Tempel Gottes kann nicht gebaut werden mit menschlichen Fähigkeiten. Geistliche Lieder können nur mit dem Heiligen Geist in einer angemessenen Weise interpretiert werden. Und das haben wir nicht nur bei der Musik. Älteste sind keine Manager der Gemeinde, sondern Hirten und Aufseher. Man kann Gemeinde nicht nur mit weltlichen Methoden von Management und Marketing führen. So könnte man jetzt alle Dienste anführen in der Gemeinde. Weltliche Methoden, menschliche Fähigkeiten haben ja durchaus ihren Platz, aber der Dienst für Gott kann und muss mit den Gaben des Heiligen Geistes geschehen. Und deshalb sollten wir auch nicht fragen, wie bekomme ich jetzt geistliche Gaben? Oder soll ich beten für bestimmte Gaben? Die Schrift sagt auch nicht, wir sollen für irgendwelche Gaben offen sein. Ja, was ist das? Also kommen die in einem mystischen Erlebnis angeflogen? Die Frage ist also nicht, was kann ich gut? Oder was macht mir Spaß? Beim Dienst für Gott geht es nicht um Spaß, da geht es nicht um Selbstverwirklichung, sondern um Hingabe und Selbstverleugnung. Die Frage ist also, wie kann jetzt der Heilige Geist durch mich wirken? Also ich habe in verschiedenen Gemeinden schon die unterschiedlichsten Dienste gemacht. Und da hat mich nie jemand gefragt, was hast du diese oder jene Gabe? Hätte ich wahrscheinlich jedes Mal Nein gesagt. Ich bin nur gefragt worden, wir haben hier eine Not, willst du die Arbeit machen? Habe ich ja gesagt, habe damit angefangen. Ja, und dann erlebt man, dass auch Gott die Gaben dafür schenkt. Das heißt, er wirkt in unserer Arbeit durch den Heiligen Geist und zwar so, dass sie in seinem Sinne geschieht. Und das merkt man dann, dass die Dinge gelingen, dass sie zum Segen der Gemeinde sind. Willst du ein Werkzeug sein des Heiligen Geistes? Und das nicht, indem du Gaben besitzt oder bekommst, sondern indem du dich von Gott zur Arbeit rufen lässt in seiner Gemeinde. Ja, schau dich um, wo gibt es eine Not? Und sei bereit anzupacken. Und wenn du keine Not siehst, dann bete. Bete für die Gemeinde, für die Verantwortlichen an der Front. Für die Unbekehrten, für die Wankelmütigen, für die Leidenden, für die Angefochtenen. Die Beter tun oft den wichtigsten Dienst in der Gemeinde, im Verborgenen. Und denk dran, der Heilige Geist ist da. Er wurde an Pfingsten ausgegossen auf die Gemeinde Jesu. Er wohnt bleibend in dir, in jedem Wiedergeborenen, der ein Kind Gottes ist. Du kannst nicht und du brauchst ihn nicht vom Himmel irgendwie herabholen, damit er dich erfüllt und gebraucht. Er ist da, er wartet darauf, dass du dich von ihm gebrauchen lässt. Denn Gott beruft nicht die Begabten, er begab die Berufenen. Darum lass dich rufen zum Dienst, rechne mit seiner Kraft und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Auch wenn du nichts spürst, außer vielleicht deine Schwachheit, Jesus und seine Kraft ist mit dir. Und so werden wir neben dem Frieden und der Freude im Heiligen Geist auch reiche Frucht haben am Tag Jesu Christi. Amen.